95% der KI-Initiativen sind ohne messbaren Business-Effekt. 42% werden sogar eingestellt. Und die Abbruchquote steigt im Moment noch. Das zeigen Studien vom MIT und S&P Global. Woran das liegt und wie du das verhindern kannst, das besprechen wir jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir zu Gast ist heute der Frank Piotraschke. Frank ist CRO, also Chief Revenue Officer von Octonomy AI. Lieber Frank, schön, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Robin.
So, ich habe die Zahlen aus dem Report von euch, The State of Agentic AI Accuracy 2026, ja, cool, genommen. Ja. Kompakter Titel. So, du bist ja mit Schuld an diesem Report. Haben dich die Zahlen da drin überrascht?
Uns haben sie in der Tat nicht überrascht. Es gibt eine kleine Geschichte zu diesem Report sogar, die kann ich gerne erzählen. Wir hatten die Zahlen natürlich antizipiert, weil wir sie natürlich bei Kunden häufig sehen, mit denen wir unsere Lösung eben auch einsetzen. Und natürlich steht der Kunde immer vor der Frage, was setzen wir denn sonst ein? Wie können wir unsere Use Cases bedienen? Und da waren uns Vergleichszahlen natürlich geläufig, weil wir natürlich häufig unsere Lösungen gegen den Wettbewerb halt auch testen lassen mussten. Und wir sind natürlich als Startup aus Köln nicht sofort in der ersten Reihe, wenn Leute gefragt werden, sag mal, welche Company fällt euch denn ein, wo es um Innovation im AI-Bereich geht? Und dementsprechend waren wir dann losgezogen und haben gesagt, wir brauchen eigentlich mal irgendwie eine Studie, die irgendwie belegt, dass wir gut sind, und haben uns, wie das für gute deutsche Mittelständler sich dann halt so ziert, sind wir zum großen Beratungshaus gegangen. Also eines, das du jetzt kennen würdest, das wir alle irgendwo im Business-Kontext schon mal gesehen haben, sind da reingelaufen und haben gesagt, Mensch, guck mal, das ist unsere Herausforderung. Wollt ihr euch das mal ansehen und euch da vielleicht tief rein. Große Begeisterung im AI-Bereich, kriegst du gerade überall große Begeisterung zum Thema. Man wollte das gerne machen, man war eh noch nicht so ganz aufgestellt beim Thema und sagte, da sind wir dabei. Hatten gleiche Ergebnisse ehrlicherweise wie die Tolly Group jetzt auch sozusagen bekommen auf diesen Fragestellungen, die wir dort eben auch gesehen haben. Aber da kam eben dann raus, dass zum Beispiel einer unserer Marktbegleiter, eben Microsoft, im Vergleich auf diesen Use Case, die wir dort hatten, sagen wir mal vorsichtig, nicht ganz so gut abgeschnitten hatte. Und das Nächste, was dort passierte, war, dass wir freundliche Rückfragen der Rechtsabteilung bekamen. Kurz danach meldete sich dann die PR-Abteilung und man ruderte dann doch mit, ich sag mal vorsichtig, großen Entschuldigungen zurück und sagte, ja, man hätte sich das nochmal belegt, man könnte da den Namen nicht aufschreiben. Wir sind dann ganz happy gewesen, dass die Tolly Group das dann nochmal gemacht hat und letztendlich das nochmal bestätigt hatte, was dann da schon rausgekommen war. Von daher, sorry für die lange Antwort, aber die Geschichte muss ich ein bisschen erzählen, weil uns hat es dementsprechend nicht mehr überrascht, aber es ist sehr nachvollziehbar bzw. prüfbar. Diese Ergebnisse sind schon eindeutig so.
Und spannend, dass es Beratungshäuser gibt, die ungern Microsoft öffentlich ans Bein pinkeln.
Das hast du jetzt gesagt, ne? Ich kann natürlich die Größe des Unternehmens, und es ist ehrlicherweise vielleicht, auch wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, gar nicht ein ans Bein pinkeln, sondern es ist eher so ein, da vergleichen wir mal, was wir hier versuchen und was ist eigentlich dann die richtige Lösung oder die richtige Technologie, um diese Problemstellung zu lösen.
Aber dann steigen wir da doch direkt mal ein. Also für alle, die Octonomy noch nicht kennen, was macht ihr, was Microsoft offensichtlich nicht so gut macht?
Genau. Also wir sind ein KI-Anbieter aus Köln und wir sagen, wir haben die beste KI-Plattform für komplexes Wissen. Mhm. Was bedeutet das? Kunden von uns sind Wärmepumpenhersteller, sind Windparkbetreiber, sind aber auch vielleicht Retail-Unternehmen. Es kommt eigentlich gar nicht so sehr nur auf das Vertical an, aber alle eint, dass sie sehr komplexe Daten haben. Und vor allem Daten, die nicht nur in der schieren Größe schon irgendwie bemerkenswert sind, sondern auch viel grafische Elemente haben. Denk an das, was am einfachsten verständlich ist. Nehmen wir mal irgendwie eine Windanlage. Wenn du die verstehen möchtest, musst du dich durch 50.000 Seiten von einem PDF-Dokument durcharbeiten. Und da findest du sehr viele Schaltpläne, da findest du sehr viele Diagramme, da findest du sehr viele visuelle Elemente, die du brauchst, wenn du ein Problem lösen willst, wenn du das verstehen willst. Und wenn du diese 50.000 Seiten, und das ist nur eine Anlage, da hast du wahrscheinlich 10 oder 15 verschiedene im Einsatz, wenn du die versuchst, in eine KI-Lösung zu überführen, um dann irgendwie deinen Technikern, deinem Support-Mitarbeitern oder auch deinen Vertriebsleuten etwas in die Hand zu geben, womit die interagieren können, um eine Fragestellung zu haben. Ich habe ein Problem, ich habe einen Error-Code, ich habe irgendwas, was ich jetzt irgendwie lösen möchte, dafür brauchst du Octonomy. Dafür haben wir das gebaut, weil wir eben diese ganzen großen Datenmengen eben auch visuell, dass wir die verstehen können. Und das können wir in einer sehr, sehr hohen Qualität.
Okay. So, das heißt, wenn ich mit Leuten spreche, dann reden wir oft beim Thema KI über LLMs. Das heißt, wir sind so auf Level 1, sage ich mal, was die KI-Anwendung angeht. Wir generieren irgendwie Inhalte, vielleicht nächsten Level sogar. Wir generieren die ganzen auf Basis von Daten, die wir dann reingepflegt haben. Das heißt, da seid ihr einen weiten Schritt drüber hinaus.
Genau, also wir nutzen auch LLM-Systeme, haben aber eine eigene Technologie gebaut, die vor allem sozusagen das Vorsortieren und das Verstehen von Daten vor und nach sozusagen dem Einsatz des LLM-Systems eben vorsieht. Und um es zu vergleichen, was du mit dem LLM machst, also was du jetzt mit deinem Use Case gerade beschrieben hast, ist alles, was sozusagen in das sogenannte Kontextfenster passt. Also du schiebst irgendwas rein, fragst eine Stelle, fragt dazu und sagst, gibst dem immer einen Auftrag und der kann das dann oder das kann das dann sozusagen in Echtzeit verarbeiten. Das könntest du aber nicht, wenn du meinen Use Case von eben nimmst, mit ganz, ganz großen Datenmengen machen. Das kann das KI-System dann in dem Moment nicht verarbeiten und fängt dann eben an zu halluzinieren.
Okay, so das heißt, wir haben jetzt oft auch beim Thema, wir hatten es ja auch vorhin vor dem Gespräch, wir reden viel über die Modelle. Mhm. Das heißt, ich habe auch erzählt, ChatGPT wird bei uns zwar noch zur Generierung von Texten etc. verwendet, aber wir machen alles, was irgendwie datenbasiert ist, wo wir halt eben viel mehr Systeme bei uns angedockt haben, machen wir jetzt zum Beispiel mit Claude. Und da sind wir jetzt so die Glaubensfrage und die Diskussion, welches System ist jetzt besser? Und ihr sagt in einem Report, ist eigentlich total egal, es kommt gar nicht auf das System an. Kannst du das mal ein bisschen besser erklären?
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist total egal. Also wir nutzen auch hauptsächlich Claude für sozusagen Dinge, die wir im Processing machen. Was wir aber in der Studie nachweisen konnten, ist, dass die Auswahl des Systems eigentlich nicht die Genauigkeit der Antwort bedingt. Also da haben wir ja unser System, wo wir Claude eingesetzt haben, zum Beispiel in dem Copilot laufen lassen. Gleiche Modelle liefern da sehr, sehr unterschiedliche Antwortqualitäten. Von daher ist das Entscheidende eigentlich nicht, welches System du einsetzt. Du könntest auch ein anderes nehmen, was dir vielleicht dann vergleichbar den ähnlichen Unterschied liefern würde. Also es ist aber nicht mehr der Wettbewerbsvorteil. Und was wir sehen können, ist, je besser die Systeme werden, desto unwichtiger werden eigentlich sozusagen die Unterscheidungen, welches du dafür nutzt, weil die sind alle schon verdammt gut. Und es ist nicht mehr so entscheidend. Und ich glaube, da wird auch vermehrt auch die Diskussion hingehen, dass die Innovationssprünge, die dort noch zu erwarten werden, immer kleiner werden und dann eher noch die Frage gestellt wird, okay, welches setzt sich da durch oder welches ein oder zwei setzt sich da durch? Kristallisieren sich auch schon ein paar aus. Also.
Ja, ihr habt ja der Report, da ging es ja um Accuracy. Also wie gut ist der Output eigentlich? Eine schöne Aussage, die ich da im Report auch entdeckt habe, war so dieses, nicht, dass die offensichtlich falschen Antworten, dass die das Problem sind, sondern das, was irgendwie plausibel klingt, das ist so die große Herausforderung. Mach mal, bevor wir da drauf eingehen, wie gut ist eigentlich der Output im Moment von den LLMs? Kann man da so ein Ranking jetzt sagen, wo du sagst, okay, Autonomie, ja, ne, ganz, ganz objektiv von dir gesprochen, natürlich super, aber ne, wo stehen wir bei den anderen, was das Ganze angeht?
Die größte Schwierigkeit dafür zu kriegen, ist ja sozusagen eine Bewertung. Also wer würde jetzt sozusagen messen können, jetzt immer deinen eigenen LLM-Konsum, wie oft könntest du jetzt sagen, ob das, was du bekommen hast, jetzt richtig oder falsch war? Und wie oft hast du vielleicht Halluzinationen ertappt und wie oft nicht? Also ich glaube, da gibt es ein ganz großes, ich habe letztens eine Zahl gesehen, dass zwischen 13% und 80% der Antworten falsch sind.
Zwischen 13 und 80, ja, es ist nur...
Und natürlich ist die Aussage null und nichtig, weil das kann keiner sagen. Und deswegen ist aus meiner Sicht eher andersrum richtig. Ich glaube, wenn das LLM, also bei jeder Frage, die für dich, ich sag mal, wichtiger erscheint, vielleicht nicht, generiere mir bitte nochmal ein Katzenmeme, ich glaube, ob da jetzt irgendwie, da ist es vielleicht nicht so wichtig, aber bei Dingen, die jetzt wirklich wichtig sind, würde ich genauso, wie wir es eigentlich in der Schule gelernt haben, sagen, gib mir bitte die Quelle, von der du das weißt. Kann ich es verifizieren? Kann ich irgendwie prüfen, ob die Antwort, die du mir gibst, richtig ist? Und da ertappst du dann letztendlich auch das LLM natürlich dabei oder der EKI dabei, dass sie halluziniert, weil sie wird es dir auch sagen. Und es wird dir ja sagen, wenn sie sich das ausgedacht hat. Aber du musst natürlich rückfragen. Und ich glaube, da ist letztendlich die Verifizierung der Antwort wichtig. Und die können an der Stelle meistens nur wir geben, indem wir uns die Quelle zeigen lassen. Und das ist auch letztendlich, wie wir bei Autonomy vorgehen, dass wir sagen, wir können diese hohen Antwortgenauigkeiten haben, weil wir zum einen nochmal einen Loop haben, wo wir sozusagen die Verifizierung schon selber durchführen, aber auch einem Kunden sagen, hier, wir liefern ihm automatisch die Quelle mit, wenn wir versuchen, eine Antwort zu liefern, wo der Kunde das immer selber sehr schnell sagen kann, ah, guck mal, genau, da sehe ich das ja in meiner eigenen Datenbank sozusagen auch verifiziert, das ist die Antwort, die wir brauchen.
Nehmt ihr das auch wahr, dass die Leute sehr intensiv mit falschen Antworten weiterarbeiten? Also habt ihr das irgendwie in den Projekten schon irgendwie festgestellt, dass seitdem auch da Business Cases bei, sagen wir mal, vor die Wand gefahren wurden fast?
Also wir haben ja so diesen Slogan uns zu eigen gemacht, we do shit that works. Und das kommt gar nicht, weil wir das uns das selber ausgedacht haben, sondern das war ein Analyst einer sehr bekannten Beratungshauses, die Softwareunternehmen vergleichen oder so Softwarelösungen miteinander vergleichen. Und da haben wir erklärt, was wir da machen. Und dann sind, you guys do shit that works. wachsen, weil die Frustration im AI-Bereich, also ich lebe das in jedem Kundengespräch, was wir haben, dass Kunden sagen, ja, das haben wir versucht, aber das hat nicht funktioniert. Und wenn du in unsere Use Case ein bisschen reingehst, da ist halt, deswegen haben wir diesen Accuracy Report ja auch rausgebracht. Das ist akkurat halt einfach wichtig. Ich gebe mal ein Beispiel mit den Windparks. Wenn du so eine Windanlage reparieren willst und das Ding sagt dir, was weiß ich, mach mal flapsig, schmeiß einen Eimer Sand rein. Wir sind hier in kritischer Infrastruktur. Also wir hängen am Stromnetz. Wir wollen irgendwie, dass das Ding wieder läuft. Da kannst du dir das einfach nicht erlauben. Ne? Mhm. Und deswegen so die gut klingende falsche Antwort ist natürlich total schlimm. Wenn du damit halt wirklich viel, viel kaputt machen kannst. Und das ist ein Gegenstand, den kennen alle unsere Kunden aus vorherigen Versuchen, Dinge, weil die sind natürlich auch schon losgezogen und haben diese Dinge versucht. Wenn du auf so viel Daten sitzt, dann kennst du das Problem ja, was du hast, wenn du diese nutzen willst. Von daher ist das etwas, was alle Kunden uns wiedergespiegelt haben. Gott sei Dank nicht immer im Praxiseinsatz, ne? Also die haben da nicht immer schon Windparks ruiniert mit falschen Antworten, aber die kennen das Problem, weil die in diesem System nie diese Akkuratheit bekommen haben.
Was ich auch festgestellt habe, wenn man Daten in LLM, wir machen da viel mit Claude, reinschmeißt, so die ersten Sachen sind noch okay, aber je länger das System arbeitet, umso schlechter wird irgendwie der Output. Also da,
weil du über das Kontextfenster hinausgehst. Ja. Also, ne? Also solange du da drin bleibst, also auch in meinem Beispiel, ich behaupte hier, wir können grafische Daten erkennen oder Grafiken erkennen. Claude kann das nicht. Stimmt nicht. Claude kann Grafiken erkennen. Wenn du eine Seite anlieferst oder wenn du 10 Seiten anlieferst, geht das super. Aber wenn du halt eben 50.000 Seiten anlieferst oder sagen wir nur mal 1.000 oder sagen wir nur mal 500, dann wird es halt schwierig, weil das eben in dieses Kontextfenster sprengt.
Wie kann ich verhindern, dass ich schön klingenden, super professionell aussehenden Output bekomme, der halt völlig wertlos ist?
Also erstmal würde ich immer definieren, das war das, was ich eben so versucht hatte zu sagen, die Wichtigkeit der Antwort jetzt sozusagen zu gewichten. Also wie wichtig ist das jetzt gerade? Habe ich jetzt gerade irgendwie ein Kochrezept für die Kinder haben, irgendwie für heute Abend? Oder ist es ein Business-Prozess, den ich hier versuche zu optimieren? Wenn ich etwas businesstechnisch mache oder auch im Privatumfeld haben wir viele Dinge, die wir mittlerweile an wichtige Entscheidungen auch der KI übergeben, zumindest als Assistenz. Wie wichtig ist mir die Antwort, dann lasse ich mir die Quelle zeigen. Ich glaube, Quelle und Verifizierung von Informationen, wirklich das nochmal zurückzuführen, wie wir es alle gelernt haben in Schule oder Universität, wie kann ich verifizieren, ob eine Antwort richtig ist? Quellenangabe, das ist das Wichtige. Und das ist natürlich im Business-Kontext, wie kann ich mir sozusagen in den Prozess die Quellenangabe integrieren, dass ich sozusagen eine Verifizierungsschleife da habe, wo ich sagen kann, okay, ich muss wahrscheinlich nochmal einen Menschen mit drin haben oder in einem automatisierten Prozess zumindest wirklich ganz, ganz sicher sein, dass ich hier eine hohe Antwortqualität in diesem Sample hinkriege. Das kann ich testen, das kann ich.
Okay, also so ein iterativer Prozess, auch dann, wenn du sagst, halt eben so diesen Menschen im Prozess mit drin lassen, dass man den am Anfang häufiger drin hat und dann weiter automatisiert, sodass weniger Menschen notwendig ist.
Und das Gute, was dir gute Systeme natürlich auch anbieten, ist in Analytics. Ne? Also wir wissen alle schon, weil wir das schon eine Weile machen, dass Analyse von Geschäftsprozessen ein wesentlicher Bestandteil von Erfolg ist. Das ist im KI-Bereich nicht anders. Und wenn ich meistens anfange, dann habe ich nicht die hohe Akkuratheit, die ich am Ende wahrscheinlich habe, von ein paar Iterationen später. Da muss ich anpassen, da muss ich gucken. Und da brauche ich aber auch etwas, was mir das ermöglicht. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die LLMs manchmal auch mitliefern, gerade auch sozusagen, wenn ich Dinge selber baue, wir bauen auch wahnsinnig viel selber, die Analyseplattform wird selten mitgebaut und mitgedacht. Ich fange mal an, ich baue mal los und dann sage ich, ach guck mal, super geil, klappt ja alles, sieht ja wunderbar aus, wahnsinniger Output. Aber wenn du sagst, okay, jetzt lass uns das bitte mal jetzt über alle Mitarbeiter mal auswerten, wie die das jetzt alle nutzen und was jetzt dabei rauskommt und was ist jetzt der Impact, dann wird es eher schwierig mit Analyse und da kommt natürlich eine starke, ja, eine Enterprise-Lösung schon besser für eben wichtige Prozesse, weil die hat das meiste mit dabei.
So, wir sind jetzt ein Unternehmen mit 120 Leuten. Brauchen wir eine Enterprise-Lösung oder für wen ist das eigentlich, ab wann, für wen ist das eigentlich zielführend?
Ich glaube, je nachdem, wie wichtig sozusagen der Use Case ist, den du damit umsetzen willst. Also wir haben auch Unternehmen, die deutlich kleiner sind, die auch unter der 100-Mitarbeiter-Grenze liegen, für die aber vielleicht dann der Betrieb oder die Wartung von vielen Systemen wichtig sind. Wir haben Kunden, zum Beispiel ein Kunde wartet Aufzugssysteme, die haben halt dann verschiedenste Anbieter, die dort sozusagen in der Wartungsverträgen sind. Die haben dann eben verschiedene Menschen, die immer wieder dorthin fahren müssen, die dann vor Ort Dinge reparieren müssen und die dann relativ schnell dann eben auch agieren müssen. Und für die dann auch natürlich die Zeit entsprechend wichtig ist, dass das schnell repariert ist. Und für die kommen solche Systeme natürlich total dankbar daher, dass man die halt direkt vor Ort dann eben auch nutzen kann. Wir haben aber auch andere, die Hapster-Versicherung bei uns als auch ein Use Case, den wir auf der Webseite haben, die haben mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 Agents im Einsatz. Wir haben mit einem Use Case angefangen und das dann eben sukzessive auch weiter ausgebaut. Wenn ich einmal verstanden habe, wo mir das hilft. Und die sind auch nicht so groß. Ne? Mit, ja. Sind zwar Versicherungen, sind auch, glaube ich, 100 Mitarbeiter oder so, die dort sind, wahnsinnig effizient aufgestellt. Für die hat das einen riesen Impact. Also ich würde gar nicht mehr so wie früher, dass wir noch Mitarbeitergrößen oder so, Unternehmensgrößen sind, sondern bin ich in der Lage, meine Prozesse irgendwie signifikant durch AI oder generell durch Automatisierung zu verbessern, dann bin ich schon gut beraten, mir jemanden zu holen, der mich versteht, der mein Problem versteht.
Du hast jetzt gerade so eine schöne Brücke mir gebaut, nämlich so, es ist gar nicht unbedingt irgendwie die Unternehmensgröße, sondern eher die Use Cases. Allerdings, die größte Herausforderung, die ich immer sehe, ist, wie kriege ich das überhaupt in die Organisation rein? Weil ich habe eine kleine Geschichte dazu. Ich habe bei der OMR eine Masterclass gemacht. Das ging um AI und Automation im B2B. Nur der typisch deutsche Mittelstand saß da drin. Wir haben gefragt, wer von euch darf denn nur den Copilot einsetzen? Ich würde sagen, 15-20% der Hände gingen hoch. Das heißt, die dürfen nur den Copilot einsetzen. Der Großteil von denen hat auch ChatGPT parallel noch laufen, so die Shadow AI. Aber das heißt, wir sind da maximal limitiert. Also meine These dazu ist, die IT-Abteilungen haben keinen Bock, sich mit anderen Systemen als denen von Microsoft zu beschäftigen, weil sie die so können, müssen so nur 2-3 Häkchen in der Bestellung mehr setzen und haben dann KI gemacht. So. Die meisten Leute in den Marketing-Teams, mit denen ich spreche, die wollen gerne ganz andere Sachen machen. Die wollen N8N andocken, die wollen halt Cloud, die wollen keine Ahnung was machen. So, wie kriege ich ein neues System durch die Tür, dass die IT sagt, geile Idee, bin ich dabei?
Also es ist nicht einfach, sagen wir mal so. Also die und ich will weder auf den IT-Kollegen rumhauen, noch will ich auf den Microsoft-Kollegen rumhauen. Copilot als Tool ist per se ja kein schlechtes Tool, wenn man weiß, wofür man es einsetzen kann. Du kannst ja by the way auch Claude in Copilot einsetzen und so, das geht ja. Aber es ist die Frage, was du machen willst. Wenn du einfache Dinge umsetzen kannst, dann kannst du die mit Copilot genauso gut machen. Kannst ja auch ChatGPT als LLM in Copilot verwenden. Das ist total in Ordnung. Das Problem, glaube ich, was IT-Abteilungen heute aus meiner Sicht haben, ist, dass die für ganz viele Sachen mandatiert sind im KI-Bereich, wo keiner weiß, wer gehört eigentlich, also wem gehören sie eigentlich? Und deswegen gehören sie in der letzten, also immer der IT-Abteilung, weil die im Zweifel immer sozusagen dann da sozusagen haftbar gemacht werden. Also für die Auswahl von Tools, für die Bewertung von Use Cases, für letztendlich auch Umsetzung von Use Cases, wenn ich die ja mit dem LLM ja selber eigentlich ja schon, haben wir ja alle gelernt, kann man ein bisschen Vibe-coden, kann man ja schnell in OpenKiss, machst du mal schnell eine Webseite oder kannst du mal schnell hier mal einfach was hinstellen. Das sind ja die Annahmen, die dort halt eben immer bei der IT-Abteilung sind. Die wissen auch nicht, wonach werde ich denn jetzt gemessen? Werde ich jetzt daran gemessen, Tool auszuwählen? Muss ich es jetzt selber umsetzen? Bin ich jetzt schlecht, wenn ich jetzt was einkaufen lasse, was manche Leute denken, ich hätte doch eigentlich selber machen können? Bin ich jetzt in der IT-Abteilung auf einmal die eigentlich überhaupt das können oder nicht? Das sind die Fragestellungen, die wir bei allen Unternehmen sehen. Und das ist der Grund, warum es so schwer ist, gegen einen Co-Pilot sozusagen anzutreten. Weil was dann im Unternehmen passiert ist, ja okay, jetzt komme ich da selber vielleicht nicht mit hin. Ich habe meinen Use Case, ich versuche mit Co-Pilot was zusammenzudribbeln, geht irgendwie nicht. Das sind aber von der Definition oft eher einfachere Use Cases, wo dann schon an die Grenzen gestoßen sind. Jetzt gehe ich zum Dienstleister und wenn ich den einfachen Use Case denen vorlege, dann sagen 9 von 10, dann können wir auch. Weil dann würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, gut, das haben wir ja wahrscheinlich auch schon 10-mal gemacht oder so, und das ist jetzt nicht so herausfordernd, das können wir auch. Wobei aus meiner Sicht eigentlich die Fragestellung eine andere sein müsste. Ich müsste mir dann, wenn ich zu einem Dienstleister gehe, nicht den einfachsten Use Case rausnehmen, an dem ich vielleicht selber gescheitert bin. Ich müsste eigentlich den schwersten aus dem Regal nehmen und den zum Dienstleister bringen und sagen, könnt ihr den auch? Und wenn die den können, dann weiß ich, ob den richtigen Dienstleister.
So, über genau den Punkt bin ich im Report nämlich auch gestolpert, weil so die Herangehensweise, die wir oft auch sagen, ist, um, sag ich mal, die Adaptionsrate von KI-Systemen in Unternehmen nach oben zu schieben, ist, such dir einen Use Case raus, der dir das Leben leichter macht, damit die Leute überhaupt mal anfangen, Sachen zu machen, ohne direkt Angst zu haben, dass wir es kaputt machen oder dass sie sich direkt wegrationalisieren. Und ihr sagt, nö, wenn es um die Auswahl von Technologie geht, mach andersrum, nimm den schwersten Use Case. Und wenn das System das kann, kann das alle andere auch. Damit machst du jetzt gerade mal den Prozess, wie du das implementierst, ja nicht gerade einfacher.
Würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, du vergleichst hier zwei verschiedene Fälle. Das eine ist, du lernst Fahrradfahren. Und da würdest du jetzt auch nicht sagen, ich melde mich direkt bei der Tour de France an, um Fahrrad zu fahren. Sondern ich fange wahrscheinlich mal vielleicht mit Schützrädern und versuche mal irgendwie gucken, ob ich um die 4 Ecken komme. Und also mein Sohn lernt gerade Fahrradfahren. Der fährt jetzt mit Schützrädern mittlerweile zum Kindergarten. So, da bin ich ja super happy, dass er das mal gemacht hat. So, das ist sozusagen KI-Einsatz im Hause, wenn ich versuche, irgendwie eins zu lernen und das nächste zu machen. Schützräder, dann mache ich mal das Rechte ab oder mache die ein bisschen höher und so weiter. Wenn ich aber jetzt sozusagen ein professionelles Unternehmen beauftrage, mir jetzt zu helfen in diesem Problem, dann würde ich jetzt nicht erwarten, dass die mit einem kleinen Dreirad oder mit einem Fahrrad mit Stützrädern kommen. Sondern würde ich lieber mein Geld, die vielleicht auch schon mal Tour de France mitgemacht haben. Ich sag mal so, um in meiner Metapher zu bleiben. Ja. ne, also das ist letztendlich, wenn ich mir dann Hilfe von außen hole, dann nimm dir nicht das, wo sozusagen das Tour de France-Team drüber lachen würde und sagen, mit Stützrädern kann das hier jeder, sondern was challenge die denn eigentlich? Also wie finde ich denn etwas, wo ich herausfinden kann, ob ich jetzt eine Plattform oder einen Lösungsanbieter habe, der mir wirklich auch später noch helfen kann? Ich nehme mir eben nicht die einfachsten, weil das, dann weiß ich nicht, ob sozusagen Use Case 4, 5 und 6 auch noch an der guten Rand sind.
Und damit haben wir nämlich jetzt auch die Klammer gemacht, weil ich wollte es nicht direkt so in your face am Anfang machen, sondern wir reden jetzt heute wirklich darüber, nicht wie bringe ich KI so langsam in meine Marketing-Teams rein, sondern ich habe einen anspruchsvollen Business Case, wie sorge ich dafür, dass ich den umgesetzt kriege mit Hilfe von KI, ohne diesen kompletten Weg wirklich von den Stützrädern bis dahin zu machen, sondern wie komme ich da schnell auf Flughöhe, weil das ist so das, was ich viel zu wenig auch tatsächlich sehe, dass wir wirklich auch dieses Thema Business Value kreieren, weil die meisten halt eben an dieser ersten Stufe, wie kann ich meine eigenen Daten im LLM kombinieren, schon irgendwie strugglen. Und dabei sind eigentlich die geilen Business Cases ja die, wo wir sagen, da, wenn man da einen Hebel ansetzt, da passiert richtig was.
Genau. Und dann ist die Überzeugung, aber wir kommen da ja irgendwie hin, wenn wir, wie gesagt, im Beispiel des Fahrrads, ne, wenn wir die Stützräder mal los haben, ne, dann werden wir da schon alles hinkriegen. Und so einfach ist es nicht. Und das Problem, was wir, glaube ich, da haben im Markt ist, nehmen wir so ein anderes Beispiel, ne, man sagt immer, wir haben, glaube ich, 83 Millionen Fußballtrainer, sagen wir immer, ne, so, ja. Was wir wahrnehmen, es gibt fast genauso viele KI-Experten im Unternehmen, ja, die,
also. Da sind ja immer die Blockchain-Experten, glaube ich.
Genau, die alle sagen, wir können das aber auch selber. Also, was haben wir für Debatten geführt, wo wir sagen, so in unserem Bereich, das, was wir da tun, haben wir wirklich handverlesen. Wir sind mittlerweile 130 Mitarbeiter, wir sind 2 Jahre alt, die Hälfte davon sitzt bei uns in der R&D-Abteilung. Ja. Das sind hochspezialisierte Entwickler, die sich auf ein bestimmtes Kernproblem fokussiert haben, nämlich auf das grafische Erkennen von großen Datenmengen. Und man könnte sagen, da forschen wir seit 2, 3 Jahren darum und entwickeln da eine Lösung, die mittlerweile halt auch an vielen Unternehmen im Einsatz ist. Und du redest jetzt mit einem deutschen Mittelständler, hab jetzt mal was im Kopf, ich weiß nicht, an wen du denkst, aber irgendwann wirst du jetzt gerade denken, da sitzt du jetzt in einer IT-Abteilung, da sitzen vielleicht dann irgendwie 5 bis 10 Mitarbeiter. Oder nimm ruhig was Größeres, wo von mir ist auch 30 oder 40 Mitarbeitende sitzen. Die haben diese Historie nicht, aber die behaupten dann, das kriegen wir auch hin. Und da ist das Problem, die Lösung ist, klar, KI kann viel. Und KI hat einen wahnsinnig großen Schatz an Tools und an Möglichkeiten, die es dir bietet, Lösungen irgendwie hinzukriegen. Aber wenn du darauf nicht trainiert bist, wenn du es nicht spezialisiert hast, wenn es gerade zumindest im wirklichen Business-Use-Case, der in deinem Kontext halt nicht mehr so trivial ist, die Lösung auch nicht so nah, sondern da brauchst du dann schon Hilfe.
Und da jetzt auch die Lanze zu brechen für die IT-Abteilung, so wie du es vorhin geschildert hast, die sind ja mit allen Themen betraut, wo irgendwo Software draufsteht und kriegen jetzt auch noch KI mit auf den Schreibtisch gekippt und sollen halt eben dann auch diese Business Cases dann machen. Aber sie haben eigentlich nur das Mandat dafür, ob sie Microsoft einsetzen, ja oder nein. Und so dieses, eigentlich, wo ist der Business Use Case? Und das ist ja auch das, wo die Marketingabteilungen dann, also die werden halt eben, Marketingabteilungen haben dann immer so das Ziel, die müssen irgendwie effizienter werden. Oder die Website, die sie früher mit einer Agentur gemacht haben, können sie halt selber irgendwie dann mit Claude zusammenklöppeln. Das ist ja auch kein richtiger Business-Use-Case. Also dieses, wie können wir jetzt Business-Value kreieren, um ein bisschen hier Business-Kasper-Sprech zu machen, mit Hilfe von KI. Also wie gehe ich an so ein Thema ran, dass ich sage, okay, da kann ich jetzt wirklich ein Level hochkommen und ich werde nicht einfach nur effizienter.
Genau, also das finde ich die richtige Frage. Egal, ob das in der Marketingabteilung ist oder ob das sozusagen in der Produktabteilung ist. Wir sind ja oft mit dem, was wir tun, ja viel näher an Produktabteilung, sehr nah an Wertschöpfungsketten dran. Aber auch da versuchen wir immer Dinge zu identifizieren, die im Zweifel, wenn man es gelöst bekommt, einen hohen Business Impact haben. Und danach suchen wir auch sozusagen zumindest mal den ersten Use Case mit Kunden gemeinsam aus und lasst uns daran eben auch messen, wie kriege ich das dann hin? Und das ist halt eben auch nicht trivial. Also wie kriege ich dann für diesen komplizierteren Use Case zusammen mit Menschen, die sich wirklich auskennen? Das ist auch kein Prozess, der irgendwie wie bei einer wertgekodeten Webseite mal kurz in der Demo funktioniert, sondern brauche ich schon ein bisschen was, bis ich das so zusammengesteckt habe, dass es dann funktioniert. Es ist trotzdem noch eine Plattform, die das letztendlich machst. Aber du hast ein bisschen einen Konfigurationsaufwand und dann musst du dann auch gucken, hinten raus kommt das dann raus, was dir wirklich diesen Business Value hat. Aber damit fangen wir an. Ja. Du fängst nicht mit einem technischen Scoping an. Da fangen aber die meisten KI-Menschen immer an. Die überlegen immer, was technisch möglich ist. Und führen das jetzt sozusagen in den Business Use Case drauf und sagen, oh, könnten wir hier mal versuchen, da könnte man was automatisieren. Ja, man muss eher anders anfangen. Muss immer eher überlegen, was bringt mir denn eigentlich was? Also wo kann ich noch etwas automatisieren, unterstützen? Wo kann ich Mitarbeitenden helfen? Wo haben wir vielleicht auch ein Qualifizierungsproblem bei Mitarbeitenden, wo die KI helfen kann? Also eher vom Business Use Case zu kommen und dann so gucken, wie kann ich eigentlich die Technologie dafür einsetzen.
Erinnert mich an meine VWL-Vorlesung. Die Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität wird ja mal gleich benutzt. Aber Effizienz ist, die Dinge richtig zu machen. Effektivität, die richtigen Dinge zu machen. Mhm. KI ist ganz oft, ist auch naheliegend, ist ein Effizienzthema.
Ja.
Wie schreibe ich schneller einen LinkedIn-Post? Ja,
kann ich noch schneller mehr Text schreiben.
Genau.
Ja, das ist immer besser.
Genau, wir haben zu wenige Texte im Internet. Lass uns mehr machen. Ja. Nee, tatsächlich da von der Business-Seite ranzugehen. So, jetzt haben wir viele Head of Marketings hier, die das hören. Und du hast gerade auch schon gesagt, es kommt sehr, sehr stark von der Produktseite. Produktseite getrieben, vielleicht auch aus dem Finance Department getrieben oder ich weiß nicht. So, wer holt euch rein und was ist so dein Ratschlag an Marketingverantwortliche? Wie können sie das Thema KI auf einem Business-Level in die Organisation besser mit reinbringen? Weil die müssen sich ja auch irgendwie Gehör verschaffen, weil die meisten, mit denen ich spreche, die haben sehr, sehr gute Ideen, aber schaffen es nicht so, dass immer auch die Budgets dafür zu kriegen, den Freiraum dafür zu kriegen, wirklich den guten Kram zu machen.
Ja. Also keine einfache Frage. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt, also wenn es schon alle sozusagen wüssten, ne, dann würden es, glaube ich, also der Druck ist ja sehr, sehr groß. Und der ist ja nicht nur auf die IT-Kollegen groß, wir haben eben über die gesprochen, auf die Marketing-Kollegen ist groß. Und die Erwartungshaltung von Geschäftsleitungen ist ja immer mehr, wieso könnt ihr das nicht mit KI machen? Also die Erwartungshaltung wird an die IT-Leute herangetragen. Das ist der Grund, warum dann oft dann doch viel selber, ich sag mal so in unserem Bereich despektierlich, gefrickelt wird. Ne? Also warum dann, weil die Erwartungshaltung ja immer ist, das müsst ihr doch wohl können. Mhm. Das könnt ihr doch wohl selber. Da brauchen wir doch jetzt nichts irgendwie von woanders her zu holen. Und die gleiche Erwartungshaltung ist natürlich an Marketing noch viel, viel mehr, muss ich sagen. Also die AI-Adoption Rate, die wir in Kundschaft bei uns eher haben, sind eher so, ich glaube, wenn man den TikTok-Report nimmt, irgendwie bei 10-12% oder sowas sind wir, glaube ich, da so der Adoption in unserem Segment, was KI angeht. Marketing wird immer eher so viel, viel früher genannt. Ne? Die waren viel früher dabei, weil natürlich Content-Generierung und so weiter viel näher liegt, auch an den Grundfunktionalitäten von LLM. Aber in der Tat, den Business-Use-Case haben wenige im Blick gehabt. Das war auch immer eher von der Technikseite kommend. Mhm. Jetzt, guck mal, ich habe doch Designer. Und jetzt kann doch das LLM kann doch auch Design. Mhm. Also das kann ich doch jetzt ersetzen, oder? Und es war nie von dem Business Use Case zu denken, was beschert mir denn im Zweifel mehr Kunden oder irgendwas, was mir wert ist. Also egal, ob das jetzt in welcher Metrik oder in welcher Währung ich jetzt als Head of Marketing gerade denke, bei uns ist es zum Beispiel immer Pipeline, ne? Also sozusagen die qualifizierte Anzahl von Gesprächen, die wir mit Zielkunden führen, wie kriege ich davon mehr? Und wenn ich das als Ziel ausgebe und dann überlege, wie kann ich das mit KI erreichen? Das machen wir halt auch. Also da sind wir natürlich auch sehr, sehr unterwegs. Da kommen sicherlich auch irgendwie sowas wie Content-Generierung mit spielt da mit rein. Ist vielleicht ein Tool, aber es ist viel, viel mehr Business-Prozesse, wo es um Analysen geht, wo es um Research geht, wo es um Auswahl geht, wo es um irgendwie Vorbereitung geht für die KollegInnen, die dann eben mit den Kunden sprechen, als jetzt irgendwie automatische Content-Generierung von Katzenkiss oder was.
Oh, da müssen wir gleich nochmal rein, weil ich weiß ja, ich kenne ja deine Vertriebshistorie, da habe ich jetzt ein paar Neugierfragen. Aber nochmal da so einen Schritt auch zu dem Report zurück. Ihr unterscheidet da zwischen Assistants und Operatoren in dem Report, so AI Assistants, AI Operator. Kannst du da mal drauf eingehen und warum das insbesondere dann halt eben auch für Teams wichtig ist?
Ja, also da sind wir gerade an diesem Scheidepunkt, würde ich sagen, ne? wo wir natürlich auch, ich sag mal, in OMR-Vorträgen schon weiter sind als in sozusagen der Realität der Unternehmen oft. Ne? Also ich glaube, Assistenzsysteme, deswegen heißen die ja Co-Pilot, ne? Ist ein Co-Pilot in dem Sinne. Mhm. Wo haben wir noch überall Co-Piloten gesehen, die irgendwie assistieren, die irgendwie dir etwas anliefern, die dich enablen sollen, letztendlich etwas effizienter in deinem Sprech zu bleiben, zu tun, was du vorher gemacht hast. Content zu schreiben, irgendetwas zu tun, eine Entscheidung zu treffen. Das sind die Assistants. Wenn wir von Operatoren sprechen, dann reden wir auch von Entscheidungen, die dort abgenommen werden, die halt irgendwo automatisiert stattfinden. Und das ist halt, deswegen kommen wir mit unserer Accuracy so um die Ecke. Wenn ich ja immer den Human in the Loop habe, dann kann ich mir zumindest in einfacheren Fragestellungen ja auch eine gewisse Halluzinierung ja erlauben. Also dann ist das ja vielleicht, man könnte sagen, in Anführungsstrichen, nicht so schlimm. Ich glaube trotzdem, in unserem Use Case, auch in den Assistenzsystemen, brauchst du eine hohe Akkuratheit. Aber wenn du da den Schritt irgendwann auch weitergehen möchtest, dann sagen wir, okay, jetzt habe ich verstanden, was das System mir liefern kann, jetzt möchte ich das automatisieren. Über Drittsysteme, was auch immer sozusagen du an Business-Prozess automatisieren kannst, was die agentischen Systeme ja können. Die können ja eingreifen, die können, was weiß ich, in unserem Fall jetzt beim Windparkmenschen auch eine Ersatzteilbestellung direkt auslösen oder auch ein System wieder sozusagen ans Netz fahren im Extremfall, wenn sozusagen dort repariert worden ist. Das können die, das sollten die aber nur dann machen, wenn die wirklich sicher sein können, dass das keinen Schaden hervorruft. Also das sind die Operator sozusagen, die dann eben eigene selbstständige Entscheidungen eben umsetzen können. Und wo wir sagen, da umso mehr ist halt eben Akkurat dann einfach vorausgesetzt, weil da kannst du nicht, wenn du eine Akkurate auf deinem System von 60-70%, wo du sagen musst, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, das ist aber immer noch irgendwie, sagen wir mal, mindestens mal eine von vier Antworten oder so, ne, ist falsch. Selbst bei 80%, das ist der Mensch im Übrigen, der ist ungefähr bei 80%, okay, ne, ist ungefähr jede fünfte Antwort falsch. Auch schwierig, ne, wenn du sozusagen da, deswegen gibt es ja oft vier Augenprinzip, sechs Augenprinzip, ne, weil du halt sagst, okay, dann traust du auch nicht.
Hm. Ja, ist wahrscheinlich ein ganz gutes Bild dafür, ist so das Thema selbstfahrende Autos.
Ja.
Da eine Akkuratheit von 80%. Ich würde es nicht machen.
Ist aber der einzelne Fahrer, ne? Der kriegt eine Akkurate von 80%.
Ja, ja, schwierig dann.
Der hat aber noch auch ein paar Assistenzsysteme mittlerweile im Auto, ne, die ihm sozusagen eigentlich dabei helfen. Also deswegen sind, glaube ich, auch Unfallraten heute nicht mehr so wie in den 80er Jahren. Da waren wir noch nur mit den 80% unterwegs. Wahrscheinlich sind die heute ein bisschen besser.
Und jetzt lassen wir den Abgleich noch machen. Ihr seid jetzt auch von Autonomy in den USA gestartet, ich glaube letztes Jahr schon.
Ja.
Was ich immer höre, boah, Deutschland ist so unfassbar abgehangen im ganzen KI-Game. Wir hinken da total hinterher. Ich habe immer als Gag in Vorträgen mit drin, es gibt so einen Anbieter, der macht KI als auf Fax. Also kannst quasi einen Fax generieren, beziehungsweise Fax zur KI schicken und sie übersetzt dir das. Also das ist, glaube ich, der deutsche Ansatz. Aber nehmen wir jetzt mal Spaß beiseite. Wo stehen wir denn so im KI-Abgleich, was Adaptionsrate in Unternehmen angeht, was Simple Use Case angeht, aber vielleicht halt eben auch so komplexere wie die ihr abbildet. Wo sind wir da überhaupt?
Das Schlimme ist ja, dass es auch für den Fax-Use Case, wissen wir jetzt alle Use Cases in der Praxis, wo ich auch sagen würde, ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Ne? Also wenn ich ein Rezept beim Arzt bestellen will oder ein Krankenhaus, also gut, lass mal das verstehen. Die Beantwortung der Frage ist ja, wir sind als KI-Unternehmen in Deutschland unterwegs. Jetzt haben wir, glaube ich, große Standortnachteile als Unternehmen im KI-Bereich tätig zu sein. Und da guckst du bei sowas wie Kapitalversorgung, Rechenzentren, wo willst du deine Module betreiben und so weiter. Wo du nicht hingucken kannst oder solltest, ist eigentlich, wie smart sind die Leute, die das betreiben. Ich habe vor einiger Zeit in Aachen einen Vortrag halten können, da war der Professor vor mir von der RWTH Aachen, der sagte, die ersten Papers über LLMs, also für sozusagen diese Technologie, haben wir hier an der RWTH geschrieben. Also ich sag mal, der logische Grundaufbau, das, was wir an auch Intelligenz zu dem Thema beitragen können, war immer auch ein sehr deutsches oder auch ein sehr europäisches Thema. Wir haben es nur sozusagen bei der Kapitalausstattung, glaube ich, maximal verpasst und verpassen es bis heute. So braucht nur jeder einmal sozusagen in den OMR-Vortrag von Pip mal reinzuhören, also wie weit wir da zurück sind. Wenn es aber wiederum um die Nutzung der Systeme geht und jetzt wiederum, also das ist ein bisschen mein Pitch natürlich auch, mein Case, wo ich aber auch natürlich andere Unternehmen sehe, die da sehr, sehr gut unterwegs sind. Also in Anwendungsfällen. Wir kennen natürlich die Herausforderung, gerade von mittelständischer Wirtschaft, von produzierenden Unternehmen, aber auch von vielen anderen, die sozusagen im weltweiten Wettbewerb sind, sehr, sehr gut. Jetzt zu überlegen, wie kann ich diese Technologie dort einsetzen, wie kann ich sie sinnvoll ergänzen, wie kann ich dort noch sozusagen Dinge auch weiterentwickeln und besser machen. Also wie kann ich da eine Spezialanwendung draus machen, wie kann ich eine Spezialanwendung auch in den Markt bringen. Da sind wir, glaube ich, wiederum gut. Da sind wir auch in einem Wettbewerb heute mit vielen Unternehmen aus anderen Ländern, wo wir es wahrscheinlich früher nicht gemacht haben. Aber ich glaube, da können wir schon mitreden. Mhm. Und das erleben wir in der Tat in den USA auch, dass so diese Kombination aus Technologie aus Deutschland, die das Business-Problem sehr gut versteht. Und trotzdem natürlich müssen wir uns der Technologie natürlich auch, der LLM-Technologie bedienen, die dort da ist. Aber wir ergänzen sie eben sehr, sehr signifikant sozusagen und machen daraus etwas, womit du dann eben tiefe Business-Anwendungen machen kannst. Und da treffen wir in den USA ehrlicherweise auf den gleichen bis keinen Wettbewerb, der so in der Lage ist, das so tief umzusetzen.
Das finde ich auf jeden Fall überraschend, aber auf der anderen Seite, wenn wir das wieder transferieren, deutscher Mittelstand war ja immer gut drin, in speziellen Use Cases, so in der Nische auf einmal dann Weltmarktführer zu werden. Also dieses deutsche Tüftlergehen kommt dann da vielleicht um die dann da durch.
Genau.
Gleichzeitig gehören die großen Plattformen, liegen die dann nicht in Deutschland.
So ist es. So. Und das ist ja im KI-Bereich leider auch so. Selbst unsere wahnsinnig großen Vorbilder, die wir im KI-Bereich haben, kommen natürlich nicht mal nah dran an das, was wir sozusagen da immer in den Nachrichten verfolgen können.
Und jetzt einmal nochmal ein bisschen ins Kleinteiligere. Du hast eine Riesenhistorie im B2B-SaaS-Bereich, hast mehrere Firmen mitbegleitet, mit aufgebaut. Wie viel KI ersetzt schon die Jobs, die du früher gemacht hast?
Also die Frage wird mir ja manchmal gestellt, nur sowas, was rate ich eigentlich meinen Kindern, was sie jetzt irgendwie noch machen sollen und braucht es dich eigentlich noch irgendwie. Ne? Und natürlich irgendwie würde ich sagen, vieles ist heute schon irgendwie automatisiert oder kriegst du natürlich irgendwie auch schon an Support. Ich glaube in der Tat, wenn ich so in meine Historie zurückgucke oder auch gucke, was machen wir heute, ist, glaube ich, wir gehen viel, viel mehr eigentlich in das zurück, was ich am Anfang meiner Karriere mal viel, viel mehr gemacht habe, nämlich in den Austausch mit Kunden. Mhm. Also da waren wir ja ganz lange irgendwie, dass wir gedacht haben, auch wir können eigentlich alles in einem Zoom-Call mal irgendwie lösen oder wir müssen eigentlich alles digital machen, dann müssen wir eigentlich überhaupt noch miteinander reden. Was wir gerade feststellen ist, das Vertrauen, was in KI-Systeme gestellt wird, ist so gering, dass wieder der Mensch einen viel größeren Impact hat, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sowas wie Vertrieb und Marketing wird immer viel, viel menschlicher. Früher, weiß ich nicht, wie ihr das gemacht habt, aber so der Eventbereich im Marketing, der wurde ja früher belächelt. PR brauchen wir alles nicht mehr. Ja? Also macht ihr ja die Suchmaschine für uns. Aber heute, ich sag mal, Trust-Signale zu generieren, wo jemand anders sagt, Mensch, das ist wahr, was der Pio Traschke da sagt, das kannst du dem glauben, Studie. Oder halt wirklich, wir treffen uns irgendwo und ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Und dann kannst du nachher entscheiden, ob du dem jetzt vertraust oder der. Ne? Und das wird wieder viel, viel wichtiger, wo ich glaube, da kommt es eigentlich noch viel, viel mehr hin, dass wir eigentlich das wieder mehr machen müssen. Also ich glaube, die klassische Kundenberatung, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, ist viel wichtiger so noch wahrscheinlich als früher geworden. Mhm. Analyse, Slides bauen, Excel Analysen machen, war eh schon nicht so meine größte Stärke, aber da wird mir heute stark geholfen. Das fällt vielleicht heute nicht mehr so stark auf, wie man das früher mir vielleicht zu Recht vorwerfen konnte, dass ich das nicht konnte. Da kriegen Leute wie ich natürlich doch viel, viel mehr Hilfe heutzutage. Umgedreht, wenn das natürlich heute meine Kernkompetenz ist, muss ich da schon ganz schön gut dran sein.
Ja, ich fand das so witzig, als das war auch irgendwann letztes Jahr, als Maren von euch bei uns meinte, so, ja, Robin, wir wollen jetzt demnächst auf Messen gehen als Aussteller. Und natürlich crazy. Also so.
Es ist in der Tat, und auch das wird natürlich bei uns sehr, sehr hart analysiert und ausgewertet und so weiter. Das musst du natürlich alles machen. Aber wir stellen fest, sich mit Menschen zu treffen. Und da gehe ich auch so ein bisschen konträr wahrscheinlich da, wo viele AI-Anbieter hingehen, die sich ein Produkt auf die Webseite stellen und dann sich nachweisen lassen, wie geil das schnell wächst und so weiter. Ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist. Ich glaube, dass es immer noch mehr darauf ankommt, Leuten Dinge zu erklären, sich dorthin zu setzen und Probleme zu verstehen und dann zusammen mit starker Technologie das einzusetzen. Dass es da immer noch mehr drauf ankommt. Und das setzen wir halt eben um. Das heißt, unsere Mitarbeitenden sind sehr viel unterwegs und sehr oft mit Kunden zusammen. Und wir fordern das manchmal sogar mit Kunden ein, die das eher schon so gewohnt sind, zu sagen, nee, das können wir doch so machen. So, nee. Also wir haben es erlebt, wir kommen gerne mal vorbei. Wir möchten gerne sehen, wie eure Prozesse funktionieren. Wir möchten das einmal nachvollziehen, wie ihr die Dinge tut. Nur dann können wir das letztendlich auch mit euch zusammen umsetzen.
Ja, ich hatte jetzt auch die Tage eine Studie gelesen oder gehört, so von die Leute in Unternehmen, in Marketingteam war es, glaube ich, in den USA, die extrem weit mit KI-Adaption sind. Die sparen 5,5 Stunden pro Woche. Also das ist ja schon über 10% der Arbeitszeit, wenn man 40 Stunden. Das Problem von denen ist, die kriegen dann irgendwie 1,5 Stunden, kriegen sie direkt zusätzliche Arbeiten aufgedrückt, 1,5 Stunden machen sie dann die Arbeit von Kollegen mit und so. Also die Arbeit wird nicht weniger, sondern verdichtet sich dann direkt mehr. Also deine Empfehlung, wenn ich das jetzt richtig sehe, wenn bei dir diese 5,5 Stunden frei werden, setz dich bei Kunden auf den Schoß, also sprich einfach mit Menschen, geh näher dran und nutz die Zeit dafür. Das ist das, was dann den Unterschied in der Kundenbeziehung machen kann.
Ja, wie soll ich das jetzt, wie komme ich aus der Nummer raus? Aber, also weiß ich nicht, aber was umgedreht sozusagen, diese Effizienzdebatte, die erleben wir natürlich bei Kunden ganz, ganz enorm. Und wir sind bei Kunden teilweise auch letztendlich mit Mitarbeitervertretungen sogar sozusagen mit natürlich im Austausch, ne? Wo natürlich große Sorgen sind. Jetzt setzen wir so ein System ein, so sind wir dann morgen alle weg und so. Das ist ja die große Debatte, die auch in der, ich sag mal, in Tagesschau und Co. irgendwie ja großartig diskutiert wird. Wir erleben in die Herausforderung bei Kunden aber eine ganz andere. Also gerade in dem, was wir tun, geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie zu Effizienz zu steigern, damit nachher weniger Mitarbeitende da sind, sondern es geht viel, viel mehr darum zu sagen, verdammt, wir haben hier extrem smarte Leute, die sind aber im Durchschnitt irgendwie Ende 50 oder Mitte 50. Ich kann genau abschätzen, wann die, wie lange die noch da sind. Und wenn ich sehe, was die heute für einen Impact haben in unserer Organisation oder auch bei unseren Kunden, dann muss ich mich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich die ersetzen in Zukunft? Gar nicht, weil sie irgendwie aus Kostengründen, sondern einfach, weil die in den verdienten Ruhestand gehen. Und wie kriege ich da sozusagen ein Facharbeiterproblem aufgefangen? Und da bietet uns Gott sei Dank die KI eine Möglichkeit, gewisse Dinge aufzufangen. Und da geht es viel, viel mehr drum. Und ich habe letztens mit dem Betriebsratsvertreter von einem Chemiekonzern aus Ruhr gesprochen, der mir gesagt hatte, Herr Piotraschke, es geht bei uns gar nicht darum, jetzt irgendwie, dass ich mich jetzt hier wehren muss, dass die Leute abgebaut werden. Wir kennen unser Budget nächstes Jahr ganz, ganz genau. Wir wissen genau, was wir sozusagen abbauen müssen mit unserer Betriebsvereinbarung. Und ich sehe, was das mit unseren Mitarbeitenden macht. Die leiden darunter, weil die Arbeit wird ja nicht weniger. Die muss also gemacht werden. Das heißt, das führt zu mehr Burnout und so weiter. Ich möchte gerne so ein System für unsere Mitarbeiter einführen, weil ich weiß, dass ich denen damit einen Gefallen tue.
Okay. Ungewohnte Perspektive. Hört man wahrscheinlich sonst von Betriebsratsvertretern.
Ich finde das spannend. Also,
du hast vorhin gesagt, so, du wirst gefragt, was rätst du deinen Kindern? Also werdet Schreiner oder ich sag mal so, oder deine Kinder sind noch ein bisschen weit weg davon, aber nehmen wir mal an, so den typischen Junior-Marketing, Vertriebs, SDA, BDA, die quasi so gerade im Berufseinstieg sind, vielleicht gerade irgendwie Studium absolviert haben. Was rätst du denen? Wie sollen sie auf das Thema AI schauen? Wo sollen sie sich spezialisieren? Weil so dieses Thema, Leute mit Erfahrung werden immer gebraucht. Leute, das Problem ist, Erfahrung aufzubauen. Ja. Was rätst du denen?
Also am besten nicht mich fragen, ne? Weil vielleicht weiß ich es auch nicht besser. Ist ja auch immer sozusagen, wir glauben ja auch immer, dass irgendwie Leute kommen, die uns das irgendwie sagen können. Ne? So dieses Druidenwissen, was irgendwie was Leute haben. Ich würde mir das gar nicht anmaßen, dass ich das irgendwie weiß. Ich würde da auch versuchen, mit dem, was ich gelernt habe, drauf zu gucken und würde auch sagen, allen, die bei uns jetzt gerade als SDA, BDA oder so anfangen, sagen, ich glaube, dass ihr noch den smartesten Move gemacht habt, zu sagen, wir sprechen mit vielen Leuten, wir sammeln sehr schnell Erfahrung auch mit diesem Thema. Wir lernen sehr schnell darin, wie diese Technologie sich im Einsatz entwickelt, und je mehr ich dazu weiß, desto mehr bin ich sprachfähig auch in anderen Cases, entweder sei das hier oder woanders, kann mir da einen Wissensschatz aufbauen, der, glaube ich, wertvoll sein wird. Ich glaube in der Tat, dass keine Technologie wie diese aktuell uns disruptieren wird. Ich habe es damals beim Handy nicht geglaubt und glaube, heute sind wir alle eines Besseren belehrt. Ne? Wir buchen unseren Urlaub und so weiter, alles nur noch das Mobiltelefon. Ich glaube, keiner würde mehr irgendwie sagen, ja, das Smartphone hat unsere Gesellschaft nicht maximal verändert. Jetzt sind Politiker, die sagen, Kinder sollen es gar nicht mehr haben und so weiter. Also, und ich glaube, die Veränderung der KI wird größer sein. So, und das muss ich jetzt mal zu Ende denken und sagen, okay, worauf hat das einen Impact? Die pragmatische Antwort, wo ich sagen würde, Jura würde ich heute, glaube ich, nicht nochmal studieren. Also alles, was sich sozusagen mit textlichem Wissen auseinandersetzt, wo irgendwie auf Basis von viel Wissen irgendwie angeeignet, auswendig gelerntes Wissen angewendet wird. Jetzt treten mir alle Anwälte natürlich auf den Fuß, aber ich glaube, die wissen auch so ein bisschen, ne, die gibt auch, glaube ich, keinen KI-Spezialbereich wie Legal Tech, was gerade so schnell wächst auch, ne, und wo so viel unterstützt wird. Das würde ich, glaube ich, heute nicht nochmal irgendwie machen. Also hätte ich vorher auch nicht gemacht, aber das jetzt habe ich einen guten Grund zu sagen. Jetzt weiß ich, warum ich es nie gemacht habe, aber so, das sind so die Bereiche, ne, wo ich jetzt sagen würde, das liegt schon ganz schön nah, das KI-System zu überlassen.
So, mit Frank Piotraschke, Chief Revenue Officer von Octonomy, habe ich darüber gesprochen. Ich würde mal zusammenfassend sagen, dass KI kein Tool-Thema, sondern eher ein Business-Case sein sollte. Und auch wenn wir es immer mal sehr, sehr toolseitig betrachten. Und Octonomy sorgt dafür, dass wir extrem komplexe Fragestellungen mit AI-Unterstützung gelöst kriegen. Und der Ansatz, der dabei gewählt wird, oder die These, die dahinter steckt, ist, schaffe dir ein System an, was in der Lage ist, deine komplexesten Aufgabenstellungen im Unternehmen mithilfe von KI zu lösen, und starte gar nicht erst mit diesen kleinen Trippelschritten, sondern geh Vollgas in das Thema mit rein. Warum ist das ganze Thema wichtig? Denn eine These auch aus einem Report, den Octonomy veröffentlicht hat, ist, dass das Gefährlichste eigentlich bei KI nicht die falschen Antworten sind, sondern die falschen Antworten, die gut klingen. Und das heißt, dass wir falsche Entscheidungen treffen auf Basis falscher Daten oder schlechte Entscheidungen auf Basis falscher Daten, die aber extrem gut klingen. Und deswegen sollten sich halt eben Unternehmen, sollten dieses ganze Thema KI mal rückwärts betrachten, sage ich jetzt mal ganz einfach, nämlich vom Business Case aus rückwärts da drauf zu schauen und nicht einfach immer schauen, wie kann ich Dinge irgendwie effizienter, schneller, einfacher machen, vielleicht sogar Leute da wegrationalisieren, sondern wie kann ich mein Geschäftsmodell nachhaltig stärken? Das heißt, wie kann ich da viel mehr Substanz und Fundament reinkriegen und von da aus das Thema AI betrachten und halt eben dann schauen, wie kann AI mir da helfen? Weil wir sehen es in Unternehmen, kommt ganz oft so diese Fragestellung, so wie kann es denn sein, dass wir das jetzt nicht mit KI gelöst kriegen? Und das ist immer so diese Effizienzbrille, sondern eher zum Beispiel auch aus einer Vertriebsperspektive, wie kann ich mehr Pipeline aufbauen mit Hilfe von KI? Wie kann ich da diese einzelnen Schritte dann halt eben auch machen? Also das heißt, wie kann ich nachhaltig Business da aufbauen? Und dann halt auch nicht hingehen und einfach nur sagen, ich mache irgendwie einzelne Arbeitsschritte, also KI als Assistenz, die irgendwie meinen Output schneller macht, sondern wie kann KI mir erstmal helfen, Entscheidungen zu treffen und dann später vielleicht für mich die Entscheidungen treffen, weil KI, ein gut trainiertes KI-System, da deutlich besser ist. Also die menschliche Quote bei Entscheidungen liegt irgendwie bei 80%. KI kann, wenn sie gut trainiert ist, halt eben darüber hinausgehen und wird auch seltener müde dabei und kann das halt eben 24 Stunden am Tag auch machen. So, wie komme ich diesem Business Case näher? Ganz überraschende Antwort, sprich mal mit Kunden. Also hat Frank auch gesagt, die sind eine AI-Company, aber das Wichtige ist, bei den Kunden vor Ort zu sein, zu schauen, wie arbeiten die, wie sehen die Prozesse aus? Wenn sie Windparks aufbauen, wie sieht das da im Maschinenraum quasi aus? Um da auf der Basis halt eben auch näher an die Kunden ranzukommen und dann entsprechend halt eben auch schauen, wie kann KI da helfen? Und in all diesem Kontext ist dieses Thema Accuracy, also wie präzise sind die Antworten, die die KI liefert, so unfassbar wichtig. Nur dann kann man das Ganze nachhaltig aufbauen, nur dann scheitern die KI-Initiativen nicht, weil man sieht, der Output wird einfach so viel besser. Also das war jetzt heute kein reines Marketing-Thema, sondern es war eher ein Business-Fokus, aber ich finde dieses Thema so spannend, weil wir im Marketing so viel über diese Effizienz und die kleinen Sachen und dann haben wir ganz viele KI-Propheten da draußen auf LinkedIn, die uns wahnsinnig viel versprechen und mit Claude ihr dein Marketing-Team wegrationalisieren. Die Tatsache ist, nee, das passiert gerade nicht, weil es falschrum auch gedacht wird und abgesehen davon auch so schnell nicht passieren wird, aber guckt das ganze Thema wirklich mit einem Business-Impact an, da ist eine ganze Menge mit drin. Den Report packe ich auf jeden Fall in die Shownotes auch noch mit rein, den Kontakt zum Frank auch. Es ist spannend, ihm dazu zu folgen. Frank, was müssen wir noch unbedingt ergänzen?
Boah, das war schon super viel, super gut. Hätte ich gar nicht so gut zusammenfassen können. Danke, habe ich jetzt auch wieder das gelernt. Ich glaube nochmal so zusammenfassend, wenn ihr überlegt, euch einen Dienstleister für dieses Thema zu holen und ihr solltet auf jeden Fall vergleichen, guckt euch mehrere Leute an. Gebt denen, wie gesagt, etwas Kompliziertes als Aufgabe und gebt denen nichts Einfaches, weil die freuen sich über einfache Aufgaben.
Das finde ich einen sehr schönen Hinweis. Das mögen wir als Agentur übrigens auch. Wir sind jetzt kein reiner KI-Dienstleister, aber wir haben auch großen Spaß an den komplexen Sachen. Also das ist auch das, wo die Nerds dann so richtig steil gehen können. So, lieber Frank, vielen, vielen Dank für all den Input. Es war mir ein großes Fest.
Und vielen Dank für die Einladung.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Podcast abonnieren, mit 5 Sternen bewerten, nicht vergessen. Das macht mir dann große Freude und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.